Bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Also, was wir jetzt bekommen haben, ich tue sie mal runter, ist die gesamte Prozessakte, die wir da bekommen haben.
Dennoch liebt er seine Tochter über alles und will sich und möchte sich entgegen meines ausdrücklichen Rats zu diesem Abhängigkeitsverhältnis nicht weiter äußern.
Verworrener Komplex und da wollte ich Sie mal fragen, ob es da die Möglichkeit gäbe, in nächster Zeit mit Ihnen mal zu sprechen.
Gerne. Kann ich gerne machen, ja.
Gut, okay. Also wir sitzen jetzt hier in einem Landgasthof irgendwo in der Nähe von Gauting und haben ja eben gerade mit dem Adoptivvater telefoniert und jetzt treffen wir ihn hier gleich. Der müsste jetzt bald kommen.
Wir sitzen hier in so einem Hinterzimmer und blicken auf ein Porträt von König Ludwig.
Und der Kaiserin Sissi.
Sie blicken so beide nach innen zu einem Kamin, der sie trennt. Und darüber einige Hirschgeweihe.
Also der Hochadel ist auch hier zugegen.
Absolut. Auch Schloss Neuschwanstein hängt über dem im abgeräumten Frühstücksbuffet.
Und dann sind wir mal gespannt, was der uns jetzt da erzählt. Was wollen wir denn wissen von ihm?
Wir wollen von ihm wissen, erstmal, was die Wahrheit ist, die er jetzt auch schon am Telefon hat anklingen lassen. Also da sprach er schon von einer Wahrheit, die so noch nicht öffentlich geworden sei. Wir haben ja auch Briefe vorliegen, die er an seine Adoptivtochter geschrieben hat in die Haft, in denen er sagt, die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Das wäre jetzt meine drängendste Frage an ihn. Mhm. Erklären Sie uns mal, was die Wahrheit ist.
Ja. Aber ich fand schon irre, dass der sich überhaupt mit uns jetzt treffen will, so kurzfristig. Und ich muss auch sagen, ich bin fast ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt echt überhaupt nicht weiß, was der uns jetzt wieder erzählt.
Das ist Die Mafia-Prinzessin. Ein FIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 4. Die Stimme Gottes.
Jetzt versuchen wir noch zu essen, bevor er kommt. Jetzt geht's los.
Der Mann, der jetzt gleich reinkommt, ist für uns bisher das größte Rätsel in dieser Geschichte. Dr. Johannes Reichelt, ehemaliger Abteilungsleiter bei der bayerischen Staatsregierung, Sohn aus bestem Hause und als Adoptivvater lange Zeit an der Seite von Katharina Peters. Er hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Unschuld seiner Adoptivtochter zu beweisen. Und dann hat er im Prozess auf einmal die Seiten gewechselt. Er hat alles gestanden, was ihm und Katharina Peters vorgeworfen wurde. Und während beide im Gefängnis ihre Strafe absitzen, hat er ihr weitergeschrieben. Und in diesen Briefen steht: Dir ist Unrecht geschehen.
Ah, grüß Gott.
Ich grüße Sie, hallo.
Sie sind Herr Krause?
Genau, Till Krause, grüß Gott.
Freut mich.
Grüße Sie, Patrick Bauer. Hallo, wir hatten noch nicht gesprochen.
Freut mich
sehr, kommen Sie rein. Ja. Wir haben uns wohl nicht weggesucht.
Das ist nett.
Aber danke, dass es so schnell geklappt hat. Ich muss einen Cappuccino noch bestellen.
Sehr gerne.
Wollen Sie was trinken?
Herr, noch ein Glas fürs Wasser bringen. Haben Sie einen grünen Tee? Sehr gerne.
Ein Grün Tee, ein Cappuccino für Sie?
Ein Espresso für mich, bitte.
Und ein Espresso.
Wollen Sie sonst noch mit Wasser oder irgendwas?
Danke, nein.
Sehr schön. Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen in dieser Sache.
Ich möchte Sie gleich mal was fragen. Mhm. Wie kommen Sie eigentlich jetzt dazu, die Vorgänge, um die es damals ging, fanden fast alle in den Jahren 2008 bis 2010 statt. Mhm. Das ist 10 Jahre her. Mhm. Ich war und bin niemals gewesen eine Person des öffentlichen Interesses. Mhm. Also keine große Zeitung hatte meinen Namen berichtet. Irgendwie kann man mich im Internet zwar finden, aber weder Süddeutsche noch, also keine Zeitung hat meinen Namen berichtet. Mhm. Wenn ein Bild erschienen ist, dann war es immer verpixelt. Also ich wurde nie als Person des öffentlichen Interesses gehandelt und es wurde auch nicht als ein Fall von öffentlichem Interesse angesehen. Und die Vorgänge liegen 10 Jahre und mehr zurück. Wieso kommen Sie jetzt drauf?
Herr Krause, am besten erzählen.
Genau, also es ging bei mir tatsächlich so, dass ich... Wir
erklären ihm, wie wir auf das Thema gekommen sind. Dass seine Adoptivtochter sich an uns gewandt hat und dass wir schon länger an der Geschichte recherchieren. Es ist schon interessant. Viele Menschen, mit denen wir sprechen, fragen erstmal uns aus, was wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Und noch was ist uns bei den vielen Gesprächen in den letzten Monaten aufgefallen. Fast alle, mit denen wir reden, haben Angst. Entweder vor Katharina Peters oder vor ihrem Ex-Mann.
Ich hatte gehofft, dass, also ich hatte gefürchtet, nicht gehofft, gefürchtet, dass er jetzt versucht, über die Presse, wo er vor Gericht nicht weiterkommt, jetzt über die Presse mich fertig zu machen.
Aber uns sozusagen interessiert tatsächlich dieser gesamte, der gesamte Fall eigentlich. Aber erzählen Sie doch einfach mal, was ist sozusagen Ihrer?
Wenn ich Ihnen das sage, Sie werden mich, entweder werden Sie mir nicht glauben oder Sie werden mich in die Irrenanstalt sperren wollen, eins von beiden. Aber
glauben Sie uns, wir haben uns schon so viel mit dem Fall beschäftigt, dass wir uns auch nicht mehr allzu viel überraschen können. Mhm.
Patrick und ich merken, dass Johannes Reichelt wirklich Angst hat, wenn er über seine Adoptivtochter spricht.
Ich halte für psychisch krank und ich habe auch mit einem Psychiater darüber gesprochen. Leute, die dieses Krankheitsbild haben, treten extrem überzeugend auf, weil sie sich perfekt einfühlen können in die Situation eines anderen. Und sie können einem anderen praktisch auf den Kopf zusagen, was er gerade denkt. Und der andere ist dann völlig verblüfft und meint dann, er würde überwacht von der Mafia, das hat ihn sie ihm eingeredet. Und sie kann so sehr Menschen manipulieren und das ist unglaublich. Mir hat sie eine andere Geschichte erzählt. Und wegen dieser anderen Geschichte habe ich mich zum Werkzeug für sie machen lassen. Diese andere Geschichte ist eigentlich bei Lichte betrachtet, wenn ich es heute mit Abstand sehe, noch hanebücherner als diese Mafia-Story. Ich mag es gar nicht zu sagen, so schlimm ist das. Aber ich meinte, in einer absoluten Drucksituation zu sein, wo ich überhaupt keine andere Wahl hatte, als so zu handeln, wie sie es mir vorgegeben hat.
Was war denn das Druckmittel gegen Sie, was sie sozusagen hatte?
Ich war immer ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe Bücher gelesen, auch über Menschen, die in direkter Beziehung zu Gott standen, denen auch von Gott eingegeben wurde, diktiert wurde. Ich habe zum Beispiel alle Bücher von Jakob Lorber gelesen, der im 19. Jahrhundert gelebt hat in Österreich und dem riesige Bücher diktiert wurden. Ich habe sie alle verschlungen. Ich bin überzeugt, dass es wirklich wahr ist. Ich habe die Bücher von Nina und Walsh gelesen, Gespräche mit Gott, die auch diktiert wurden. Und ist so aufgetreten, dass sie ebenfalls in einer direkten Verbindung zu Gott stehen würde und also sein Wort hören würde und mir weitergegeben hat. Und am Anfang war das auch alles ganz wunderbar und großartig. Und sie hat mir so viele Dinge auf den Kopf zugesagt, so viele Dinge, wo ich mir bis heute nicht erklären kann, woher sie das wissen konnte.
Ein Beispiel?
Was du gerade gedacht hast, dazu lässt dir Gott sagen, das.
Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal dieses Gefühl verspürt haben?
Wir lernten uns kennen, das war Ende 2002 oder 2003 und so 2003, 2004 fing es an. Mhm. Und zuerst war es ganz wunderbar und herrlich und ich war glücklich über die Maßen, einen Menschen gefunden zu haben, der eine direkte Verbindung zu Gott hat, mit dem ich über alles reden kann, alle Fragen, die sich mir je gestellt haben, stellen konnte und das war großartig. Im Lauf der Zeit, peu à peu, ist es dann umgeschwenkt. Und ich glaube, sie hat dann hat sie das irgendwie angefangen, für sich selber zu missbrauchen.
Wir waren in diesem Gespräch ja auf vieles gefasst. Aber das überrascht dann auch uns. Also, dass Katharina Peters offenbar zwei Leute gleichzeitig erpresst hat, mit unterschiedlichen Geschichten. Ihrem Adoptivvater hat sie erzählt, sie ist die Stimme Gottes und kann seine Gedanken lesen. Und ihrem Mann hat sie weisgemacht, sie kommt aus einer Mafia-Familie. Patrick und ich wissen natürlich nicht, ob wir Johannes Reichelt glauben können. Das mit der Stimme Gottes klingt schon arg absurd. Aber es ist faszinierend, endlich seine Seite der Geschichte zu hören. Was er erzählt, unterscheidet sich ziemlich stark von dem, was Katharina Peters uns erzählt hat. Er sagt zum Beispiel, dass sie sich über eine Kontaktanzeige kennengelernt haben und nicht im Kaufhaus in der CD-Abteilung. Er sagt, am Anfang hat er schon auch romantisches Interesse an ihr. Aber er merkt schnell, dass sie seine Gefühle nicht erwidert. Also wird er eine Art väterlicher Freund für sie. Und bald schon vertraut ihm Katharina Peters ihre Familiengeschichte an.
Diese Geschichte mit einem vermeintlichen italienischen Großvater, ja?
Ja.
Wann tauchte die denn das erste Mal
auf? Ganz gleich zu Anfang hat sie mir das erzählt. Ja, war immer Thema. Und es hat lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das einfach nicht stimmt.
Was hat sie denn erzählt am Anfang?
Am Anfang war es noch ohne dieses Erpresserpotenzial, sondern dass ihre Großmutter einen italienischen Liebhaber hatte. Das ist also ein sehr reicher Italiener. Und sie war bei seiner Beerdigung, aber da hat man so Druck auf sie ausgeübt, dass sie aufs Erbe verzichtet. Und also sie kam so raus als ein ganz armes Mädchen, das von Gott in der Welt verlassen ist. Aber eigentlich ist sie doch eine Art Prinzessin oder so.
Das hat sie Ihnen von Anfang an erzählt?
Ja.
Berichtet jetzt, dass dort bei der Großmutter regelmäßig große, große Bargeldsummen...
Stimmt nicht. Das ist alles nur zur Verschleierung. Das stimmt alles nicht. Das war alles Geld von mir und nachdem ich pleite war, von meinen Eltern.
Sie sagen ja aber selber auch in einigen Aussagen, die man aktenkundig nachlesen kann, dass es da 5 Millionen Euro gibt.
Das war alles gelogen. Mir nicht.
Warum haben Sie das immer wieder angegeben? Da waren Sie noch unter dem Druck.
Ich war ja völlig irrhörig.
Bis wann waren Sie irrhörig, wenn ich so fragen darf?
Eigentlich bis zur strafrechtlichen Verurteilung. Da habe ich mir dann gedacht, ich habe doch alles getan, was Gott für mir verlangt hat. Warum hat Gott das zugelassen? Das gibt's doch gar nicht.
Reichelt sagt auch, die Briefe, die er seiner Adoptivtochter damals in Haft geschrieben hat, in denen steht, dir ist Unrecht geschehen, die hat er nur geschrieben, weil er Angst hatte. Angst, dass Gott ihn bestraft. Er ist sich bis heute unsicher, was er von seiner Adoptivtochter halten soll. Einerseits, so sagt er, hat sie sein Leben zerstört. Andererseits bewundert er sie aber auch noch. Bis heute.
Also sie ist jedenfalls auf ihre Art der außergewöhnlichste Mensch, den ich mein Leben je kennengelernt habe. Aber ich glaube, dass sie das dann, ihre unglaublichen Fähigkeiten manipulativ gegen andere und für ihren eigenen Vorteil eingesetzt hat. Mhm. Wohl wissend, dass sie andere Menschen völlig nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann.
Wahnsinn.
Ich kenne niemanden, der so glaubwürdig Geschichten erfinden kann. Ich glaube, weil sie selber dran glaubt. Oder weil sie sich so reinsteigert, dass das einfach dann ihr Leben ist. Sie hat sich gefühlt, sie war die italienische Prinzessin. Mhm. Mit jeder Faser ihres Wesens waren sie. Und deswegen war sie auch so glaubwürdig.
Dieses Gespräch ist definitiv eins der bizarrsten Interviews, die ich je geführt habe. Da sitzt uns dieser promovierte Jurist gegenüber in diesem komischen Frühstücksraum in einem bayerischen Gasthof. Und er erzählt uns Dinge, bei denen Patrick und ich uns immer wieder fassungslos anschauen.
Ich habe auch innerhalb eines halben Jahres 30 Kilo abgenommen. Ich war ein solches Nervenbündel und ich durfte auch keine Nacht mehr schlafen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Er hat dann sehr bald gesagt, das ging über einen Zeitraum von ungefähr 7 Jahren. Das längste, was ich je schlafen durfte, waren 3 Stunden in der Nacht, aber oft weniger. Oft nur 1 oder 2 Stunden.
Und wie hat es geschafft, dass Sie wach blieben?
Und so wahnsinniger Druck. Aber so waren, wenn die gewütet hat, dann es war so, als hätte Gottes Zorn auf mein eigenes und geschlagen natürlich. Und für mich ging es eigentlich jeden Tag nur noch ums blanke Überleben. Ums blanke Überleben.
Sie sind ein großer Mann im Verhältnis. Warum haben Sie denen nicht zumindest Einhalt geboten? Sie nicht schlagen, aber Sie können sie festhalten.
Sie waren in der bayerischen Staatskanzlei.
Weil ich der festen Überzeugung war, dass hinter Gott steht.
Aber Gott schlägt niemanden.
Damals habe ich etwas anders gedacht. Damals habe ich Gott als das grausamste, rachsüchtigste Wesen, das man überhaupt sich nur vorstellen kann, angesehen.
Wir wollen mehr über den Alltag der beiden wissen, über die Zeit, in der die beiden noch zu zweit zusammen in der Wohnung von Johannes Reichelt wohnen, noch bevor Katharina Peters ihren Mann kennenlernt. Bisher wissen wir ja nur das, was Katharina Peters uns erzählt hat. Und natürlich die Geschichten der Tierärztin.
Sie ist freiwillig kaum rausgegangen und sie hat sich immer mehr Haustiere angeschafft. Zeitweise hatten wir bis zu 13 Chihuahuas.
Warum so viele Chihuahuas?
Wollte sie einfach. Was sie wollte, war Gottes Wille und das musste geschehen.
Und der einzige Kontakt war dann eigentlich?
Ja, die Tierärztin. Genau. Zu der hatte sie Vertrauen. Ganz liebe, nette Frau. Sie wurde mal dazu gebracht, manipuliert, eine falsche eidesstattliche Versicherung zu unterschreiben.
Von wem manipuliert?
Von und mir. Die sie selber nie gelesen hat.
Ist darauf irgendein Pfennig zu geben, auf diese eidesstattliche Versicherung?
Kein Pfennig.
Stimmt irgendwas, was da drin steht?
Kein Wort. Kein Wort.
Also, ich zitiere mal aus dem Gedächtnis, aus dieser altstattlichen Versicherung, Gespräche mit ihren Eltern auf Lautsprecher gestellt, in denen sie angeschrien werden von den Eltern wegen einer Erpressung.
Sie können alles vergessen.
Wieso haben Ihre Eltern Ihnen 400.000 Euro gegeben in
das
der Zeit?
Das reicht gar nicht.
Oder also mehrere Hunderttausende Euro in dieser Zeit von, wir sagen, 2003 bis 2008.
Weil ich glaubhaft, und das war auch so, immer dermaßen verzweifelt war. Also es war ja immer so, wenn ich das jetzt nicht schaffe, Gottes Zorn lastet und du musst jetzt 5.000 Euro und jetzt sofort und sonst. Und ich, meinen Eltern was anzutun, war das Schlimmste auf der ganzen Welt für mich. Ich habe meine Eltern geliebt ohne Ende. Und das war mir schlimmer, als selber zu sterben. Hat man auch gesagt, Gott sagt, wenn du Selbstmord machst, das wird schief gehen und du wirst von der Halswirbel am gelähmt sein und wirst den Rest deines Lebens in der Irrenanstalt im Gitterbettchen verbringen und dann erst noch die Zeit danach. Also war Selbstmord keine Lösung gewesen. Aber ich war so verzweifelt. Und wenn meine Eltern mich gesehen haben, haben sie ein so verzweifeltes Nervenbündel gesehen, dass sie sicher mir nicht geglaubt haben, die ganzen Geschichten, die ich da aufgesehen habe. Aber sie haben gesehen, dass es mir so schlecht geht und dass ich wahrscheinlich wirklich kurz davor bin, also abzukratzen und mich umzubringen und was auch immer, dass sie halt einfach immer gezahlt haben.
Und dann in die Betreffs geschrieben haben, Sonderbehandlung, Medizin,
was auch immer.
Brillen.
Was auch immer.
Als wir das hören, stockt uns der Atem. Johannes Reichelt sagt diesen Satz, dass er sich nicht mal mehr umbringen konnte, mit einem so ernsten Gesichtsausdruck, dass ich seine Angst von damals fast noch ein bisschen spüren kann. Wir wollen mit dem Adoptivvater jetzt über die angebliche Mafia-Erpressung gegen den Ex-Mann von Katharina Peters sprechen. Von der sind wir zwar immer noch nicht so wirklich überzeugt, aber sie scheint langsam immer plausibler. Ja.
Gut, also das heißt, wie kam dann der Plan? Erzählen Sie mal.
Also ein Plan ist schwer zu sagen. Es ging eigentlich über Jahre hinweg die Bestrebungen. Ich habe immer versucht, für einen Ehemann zu finden. Zuerst über die Partnerschaftsinstitute, was wahnsinnig viel Geld gekostet hat.
Haben Sie da jemals geschrieben, dass Sie eine Prinzessin sei?
Nein.
Was haben Sie da geschrieben, ungefähr?
Da habe ich Sie als, was auch meiner Meinung entsprach, hochtalentiert. Ja, ich habe schon gedacht, dass Sie einen italienischen adligen Großvater hatte. Das hatte ich schon, aber ich habe nicht Prinzessin reingeschrieben. Ich habe irgendwie gedacht, jetzt ist dann dieses ganze Geldzeug endlich vorbei. Jetzt hat sie dann einen Mann, der verdient gut. Und dann kann ich sie in Frieden ihres Weges ziehen lassen und ich habe wieder mein eigenes Leben.
Sie wollten eigentlich auch eine Rolle.
Ich wollte endlich mein eigenes Leben wieder haben.
Einen ähnlichen Satz haben wir bei dieser Recherche schon mal gehört. Vor diesem Interview mit Johannes Reichelt haben wir auch mit Katharina Peters erstem Lebensgefährten telefoniert. Also dem Mann, der ihren leiblichen Vater angerufen hatte, um ihm zu gestehen, dass er Katharina Peters eine Ohrfeige verpasst hatte. Diese Ohrfeige, sagt uns der Mann, bereut er bis heute. Katharina Peters hatte ihn damals an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht. Bis heute fürchtet er, sie könne herausfinden, wo er mittlerweile wohnt. Er sagt, er war froh und erleichtert, als sie endlich weitergezogen war. Und zwar zu Johannes Reichelt. Doch für den Adoptivvater erfüllt sich die Hoffnung nicht, dass Katharina Peters aus seinem Leben verschwindet. Schon bald merkt er, dass Katharina ihn noch braucht. Als Komplizen, um ihren neuen Mann die Mafia-Geschichte einzureden.
Sie hat das langsam eingefädelt. Am Anfang ist sie die liebste, nette, unschuldigste, harmloseste Person, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Deswegen ist man ja auch so verblüfft, wenn sich das dann so allmählich ändert. Und dann glaubt man, ist selber dran schuld, dass sich das ändert. Am Anfang war sie zu mir ja wie Zucker, also das netteste, reizendste Wesen, das es überhaupt nur gibt. Und am Schluss eine Furie, wo man wirklich nur Angst um sein Leben hat.
Sie glauben, dass er von Anfang an diese Mafia-Geschichte geglaubt hat.
Ja,
weil voll. Sie natürlich auch die ständig mit befeuert haben. Als
ich habe sie ständig mit befeuert. Natürlich, der Staatssekretär nicht, aber
nee, Ministerium. Ministerialrat,
ja. Ja. Ja, natürlich. Deswegen bin ich da auch voll verantwortlich. Er hat das alles, er hat klar, alles, wenn alles das nur aus Todesangst gemacht, wie ich auch. Und dann hat er ja meine Wohnung gesehen, die voll war von den ganzen Sachen, die sie bei eBay gekauft hat. Da waren vielleicht 20 antike Lüster, 20 antike Standuhren und das hat ausgeschaut, das wie in einem Märchenschloss. Und wenn da jemand zum ersten Mal reinkommt, der denkt sich, das ist ein Märchenschloss. Mhm. Und es hat natürlich auch diese Geschichte völlig glaubwürdig wirken lassen.
In Wirklichkeit war dieses Märchenschloss eher eine Art Luftschloss. Die Sachen kamen ja wohl offenbar nicht von dem reichen Opa und seinem Erbe, sondern von eBay. Aber Michael Peters ist von den angeblichen Erbstücken so angefixt, dass er alles glaubt, was seine Frau und ihr Adoptivvater ihm da erzählen.
Eine katastrophale Situation, weil er der Meinung war, er wird auf Schritt und Tritt überwacht. Und die Schergen, die Mafia-Schergen, haben alles von ihm im Griff. Und wenn er nicht ganz genau das tut, was der Großonkel von ihm verlangt, dann wird er also umgebracht oder was auch immer. Oder auch seine Eltern. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl, nur vom anderen Vorzeichen. Und
also hat zuerst sie quasi gefügig gemacht.
Ja, genau.
Und hat sie dann mit ihnen gemeinsam...
Genau, genau, genau. Und sie hat mich gezwungen. Also ich war halt der Meinung, ich bin gezwungen. Und ich weiß noch am Anfang, als sie die Geschichte von der italienischen Prinzessin angefangen zu spinnen, habe ich ihr gesagt, das darfst du nicht. Und dann sagte sie, Gott sagt, das ist Verrat. Und Verrat ist das Schlimmste in den Augen Gottes. Also habe ich dann wieder weitergemacht. Einmal war es so schlimm, hat mich dann auch jeden Tag geschlagen. Also als ich noch mit ihr zusammen war, noch bevor sie geheiratet hat.
Da gab es schon Gewalt?
Ja, jeden Tag. Jeden Tag hat sie mich geschlagen.
Wurde Frau von ihrem Ehemann geschlagen?
Nie. Der war völlig gefügig, weil wenn er auch eins so machen würde, wäre er der Mafia. Und ich wusste, dass diese Mafia-Geschichte nicht stimmt, aber ich, für mich war das nur klar, ja, Gott sagt dir das alles.
Aber Sie verstehen aus heutiger Sicht diese Situation, die so schwer nachzuvollziehen ist. Zwei promovierte Juristen leben auf engstem Raum miteinander.
Also Sie haben das Wort Meistermanipulatorin gebracht. Und genau das ist es. Genau das ist es. Aber in einer solchen Perfektion, das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen.
Auch wir können uns das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, es könnte was dran sein. Denn warum sollte der Adoptivvater Johannes Reichelt, der für diese Mafia-Erpressung ja auch im Gefängnis saß, uns wildfremden Journalisten einfach so ein Märchen erzählen?
Haben Sie jemals sich dann überlegt, als Sie mitten in diesem ganzen Schlamassel steckten, haben sich da jemals überlegt, wie kann der das nur enden? Hatten Sie jemals
Mordfantasien? Ich hatte immer gesagt, sie muss aus dieser Geschichte raus mit dem Großonkel. Und da, ja, das wird sie schon machen, sie wird den Großonkel sterben lassen und so. Und ich habe auch immer gesagt, du musst aufhören, diese Geldforderungen. Also meine Eltern waren dann eh nichts mehr zu holen, bei mir schon dreimal nicht. Ja, das wird sie machen. Aber jetzt noch mal brauche ich noch mal schnell. Und jetzt brauche ich noch mal schnell von ihm so und so viel Tausend. Und jetzt brauche ich noch mal schnell. Und
was für ein logistischer Aufwand, zwei solche Szenarien gleichzeitig zu betreiben. Und beide Männer reden nicht miteinander darüber. Hatten Sie jemals das Gefühl, ich gehe zur Polizei? Hatten Sie jemals?
Wenn ich das gemacht hätte in meinen Augen, wäre ich sofort in die ewige Hölle gekommen.
Was war da Ihre konkrete Vorstellung, dass Sie vom Blitz getroffen werden und
umfallen? Ja, einmal, wo es so schlimm war, dass ich konnte es einfach nicht mehr aushalten und ich habe einfach hingeschmissen und bin weggelaufen. Ruft mir nach, Gott sagt, wenn du nicht in einer Minute zurückkehrst, wird noch heute deine Mutter sterben. Und natürlich bin ich zurückgekommen.
Das ist gleich die verrückteste Geschichte, die ich je gehört habe.
Ja, leider. Und ich bin der blödeste Kerl, der rumläuft. Ich habe auch noch einen Preis gezahlt.
Als Patrick und ich später die Aufnahmen von diesem Interview abhören, kommt uns das alles auch irgendwie unglaublich vor. Was redet dieser Typ denn da? Gott lässt seine Mutter sterben, wenn er nicht genau das tut, was Katharina Peters ihm befiehlt? Doch als wir ihm gegenüber sitzen, wirkt er in seiner ganzen komischen Art irgendwie glaubwürdig. Oder zumindest auch nicht unglaubwürdiger als so ziemlich alles in der Geschichte. Dabei bestreitet er ja nicht einfach nur, was Katharina Peters sagt, sondern er überlagert ihre schon ziemlich irre Story mit einer noch verrückteren Geschichte. Für jeden Aspekt hat er eine Erklärung, auch für diesen sehr merkwürdigen Vertrag, den er kurz vor seinem Geständnis unterschrieben hat.
Jetzt liegt da ja auch nochmal dieser Vertrag.
Ja.
Wie kam der denn zustande? Da versprechen Sie ihm, wenn ich mich recht entsinne, 7 Millionen Euro?
Ja, er hat sich dann noch, es war kurz vor meiner Verurteilung und mir drohte eine sehr lange Gefängnisstrafe. Und das war eigentlich die einzige Chance für mich. Ich war sogar noch bereit, im Grunde alles auf mich zu nehmen. Nur mein Strafverteidiger sagt mir, das Gericht wird das nicht glauben. Und die einzige Chance, wie ich Schuld drücken kann, ist, ein Geständnis abzugeben.
Als Sie dieses Geständnis abgelegt haben, warum haben Sie da nicht gleich den Vorhang ganz zur Seite gezogen und gesagt,
dass auch Sie ein Opfer waren? Da habe ich noch viel zu sehr an die Geschichte mit Gott geglaubt.
Ein Wahnsinn!
Das wäre für mich unmöglich gewesen, zu sagen, hat mich reingelegt und sie ist die wahre und Schuldige. Da hätte ich gedacht, also ich würde für alle Ewigkeit dafür büßen müssen.
Ab wann kam Ihnen das erste Mal der Gedanke, dass das nicht so ist?
Der erste Gedanke, aber das brauchte dann auch einige Zeit, bis der sich dann durchgesetzt hat, war nach der Verurteilung, weil ich mir gedacht habe, wie kann das Gott zulassen? Dann fingen, sagen wir mal, in mir die Zweifel an. Und peu à peu musste ich mir dann immer mehr eingestehen, dass ich einem unfassbaren Betrug aufgesetzt bin und der blödeste Kerl auf der Welt bin.
Und was glauben Sie, haben Sie gemeinsam, dass Sie Opfer dieser Frau wurden?
Sie hat von uns beiden. Ich mach das aus.
Ja, kein Problem.
Sie hat von uns beiden die Schwachpunkte ganz genau erwischt. Ich glaube, sie war seine erste richtige Freundin. Gleich eine so wunderschöne italienische Prinzessin, die schwebt im 7. Himmel. Großartig.
Als wir dann endgültig glauben, dass uns in diesem Interview nichts mehr überraschen kann, sagt Johannes Reichelt dann noch etwas, das uns wirklich verstört. Nämlich, dass er bis heute glaubt, dass seine Adoptivtochter göttliche Signale empfangen hat. Zumindest am Anfang. Er sagt das ganz beiläufig. Eigentlich war das Interview da schon vorbei und wir sind aufgestanden, um uns zu verabschieden.
Auch wenn Sie mich für verrückt erklären, ich glaube, dass es am Anfang gestimmt hat. Ich glaube es immer noch. Am Anfang, ja.
Aber wenn sie einmal diese Gabe hat, dann kann die ja nicht versiegen, oder?
Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein schleichender Prozess bei ihr gewesen. Und am Ende ist es wohl abgedriftet in Geisteskrankheit.
Aber Sie glauben tatsächlich, dass... Ja gut.
Am Anfang, ja.
Insgesamt sprechen wir an diesem Tag fast 3 Stunden mit Johannes Reichelt. Er sagt, er hat alles getan, um seine Fehler wieder gut zu machen. Er hat sich bei Michael Peters entschuldigt und er pflegt jetzt seine kranke Mutter. Die Eltern Reichelt hatten ihr Haus damals an die Bank verkauft, um die ständigen Geldforderungen ihres Sohnes irgendwie zu erfüllen. Doch die Mutter hat noch ein Wohnrecht dort, bis zu ihrem Tod. Dort wohnt er jetzt mit ihr zusammen. Doch sobald die Mutter stirbt, ist er obdachlos. Er hat eine Sozialwohnung beantragt, sagt er, aber eine zu bekommen ist schwierig. Seine Rente ist niedrig und er hat viele Pensionsansprüche verloren. Außerdem pfändet Michael Peters ihm Teile seiner Rente als Wiedergutmachung für den entstandenen Schaden. Johannes Reichels Vater, der angesehene Juraprofessor, ist vor einigen Jahren gestorben. Er konnte sich aber noch mit ihm versöhnen. Johannes Reichelt sagt, der Vater hat ihm verziehen.
Wann haben Sie sich erstmals Ihren Eltern dann erklärt und versucht, denen dieses ganze Schlamassel zu
als ich
stehen zu geben.
Jedenfalls im Gefängnis. Und das ist dann so ein langsamer, vor allem nach der Verurteilung, war es dann ein langsamer Lösungsprozess bei mir. Und eigentlich auch ein ziemlich schmerzlicher Erkenntnisprozess. Was Schlimmeres gibt es nicht. Dass mir das passiert, ich meine, ich bin, bevor ich diese kennenlernte, wäre ich nie in meinem Leben auf den Gedanken gekommen, irgendetwas zu machen, was nicht hundertprozentig legal ist. Ich war eine kurze Zeit, war ich auch mal Verwaltungsrichter. Ich weiß noch, ich bin in der Zeit nicht einmal bei Rot über die Ampel gegangen, weil ich mir gedacht habe, das tut man nicht. Und dass ich mal ein Straftäter werde und mit anderen Straftätern im Gefängnis sitze, das war so jenseits außerhalb meiner Vorstellungswelt. Aber es ist halt so gekommen. Meine Mutter kann es bis heute nicht verstehen, dass ich auf sowas reinfallen konnte. Aber sie hat mir komplett verziehen. Und mein Bruder hat gesagt, mein Bruder ist ein völlig areligiöser Mensch. Hat gesagt, hoffentlich schmürzt sie in der Hölle.
Das war Die Stimme Gottes. Die vierte Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten Folge.
Die war wie ein Frosch, die hat man nicht fassen können.
Dieses Gemälde hat einen Marktwert in der Spanne von 6 bis 9 Millionen Euro, da es sich um eines der gesuchten Frühwerke handelt.
Das im Vertrauen zeigt gar nicht, was für eine Expertise, weil wir haben ja selber nur ein Foto davon, wir kennen es auch nicht im Original, aber nur, was Ihr erster Gedanke dazu wäre.
Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fayo Original, produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren: Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Mitarbeit: Laura Terberl. Produktion und Regie: Carlo Sarski, mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign: Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen: Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAYO: Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO: Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.